Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, schön, dass Sie zuhören. Die Covid-19-Pandemie, die hat uns ja in vielen Bereichen dazu gezwungen, eine regelrechte Pause einzulegen, innezuhalten und einfach zu begreifen, was wir eigentlich der Natur, Tieren, aber auch Menschen und der Welt grundsätzlich in unserem normalen Regelbetrieb so antun. Da waren auf einmal wieder Delfine in den Kanälen von Venedig. Die Vögel machten herrlich Rabatz, wo man sonst in erster Linie Autos hört. Aber andererseits wurden auch soziale Missstände sichtbar, zum Beispiel in den Schlachthöfen oder auch die miserable Situation der Ernte- und Wanderarbeiter fiel erst richtig ins Auge. Was kann eigentlich die Kunst aus diesen Ausnahmesituationen lernen? Der Berliner Martin Gropius-Bau, der unternimmt gerade einen spannenden Versuch und ändert für die Ausstellung Down to Earth 4 Wochen lang sein eigenes Betriebssystem. Was das ganz genau heißt, das habe ich mit dem Künstler Tino Segal besprochen. Er hat maßgeblich an dem Sommerprogramm mitgearbeitet und ich wollte von ihm wissen, inwieweit dieses Programm eigentlich von langer Hand geplant war oder eben tatsächlich unter dem Eindruck der Pandemie entstand. Ist.
Nee, das war vorher schon geplant. Das sollte eigentlich Ende Juni eröffnen und dann wurde es eben wegen der Pandemie verschoben.
Aha, jetzt ist es also dieser Versuch auf wirklich nachhaltige Art, auch Kunst auszustellen, Kunst zu vermitteln, vor allem auch auf logistischer Ebene. Was wird denn da im Martin-Gropius-Bau ganz anders laufen als sonst bei Ausstellungen üblich?
Initiiert wurde das ja vom Thomas Oberender, also dem Intendanten der Berliner Festspiele, und er kam dann so letzten Herbst auf mich zu und sagte, er hat eben dieses Buch gelesen von dem Bruno Latour, Down to Earth, auf Deutsch das terrestrische Manifest, und war gleich sicher auch inspiriert von den Schülerbewegungen da letztes Jahr im Zug auf die Klimafrage und wollte dann dazu ein Kunst- und Kulturprogramm machen. Und da habe ich ihm gesagt, ja, aber ich meine, das Bewusstsein ist ja... Sind Sie noch da?
Ja, auf jeden Fall.
Der Computer macht hier gerade was Komisches. Entschuldigung.
Halten Sie schon mal Ihr Handy gezückt, das kennen wir nämlich aus der Vergangenheit. Das ist der meist zitierte Satz in den vergangenen Wochen. Oh, jetzt ist die Leitung weg.
Ich habe gesagt, so wie das die ganze grüne Bewegung ist ja auch schon seit den 80ern jetzt irgendwie in Deutschland schon vergleichsweise präsenter als in den meisten anderen Ländern. Also das Bewusstsein hier ist sehr hoch. Und das Problem ist eigentlich nicht das Bewusstsein, was ja normalerweise Kunst und Kultur arbeiten ja am Bewusstsein mit. Ich glaube, das Bewusstsein ist eben, wie gesagt, hoch, sondern das Problem ist eher der Schritt vom Bewusstsein zur Handlung.
Ja.
Und da steht eben sozusagen die Gewohnheit entgegen. Und auch natürlich so die gesellschaftlichen Strukturen, die sich eben entsprechenden Gewohnheiten herausgebildet haben. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht an einem Projekt mitmachen, wo jetzt wieder irgendwie über irgendwelche Zustände irgendwo anders auf der Welt irgendwie gezeigt wird, sondern wir selber sind ja alles Problem. Also der Klimawandel ist ja deswegen auch zum Beispiel im Vergleich zum Ozonloch, was in den 80ern ja auch immer im gleichen Atemzug genannt wurde, Treibhauseffekt und Ozonloch, so hieß es damals. Also im Gegensatz zum Ozonloch ist der Klimawandel ja eben nicht so leicht zu lösen, weil eben CO2 ständig bei jeder Tätigkeit, auch in dem Moment, wo wir gerade sprechen, die Computer, die Server, alles läuft, jetzt nicht in einem riesen Maße beim Radio, aber es läuft halt, und FCKW war halt eben nur in Kühlschränken und Sprays, und dann hat man das auch ziemlich schnell gelöst. Und dann war das Ozonloch auch bald wieder irgendwie schon wieder angereichert. Und so ist es halt, dass wir eigentlich jede Tätigkeit irgendwie eben anschauen können. Und das Erste, was wir gemacht haben, ganz konkret, ist halt zu sagen, okay, wo verbrauchen wir eigentlich am meisten? Mhm. Und das ist halt einerseits die Klimaanlage und andererseits eben die Beleuchtung. Und
die Beleuchtung haben wir dann. Die Klimaanlage dürfen einfach, Sie doch im Museum wahrscheinlich gar nicht ausstellen, ne?
Ja, da haben wir natürlich intensive Debatten drüber geführt, ne? Ich meine, auch Bruno Latour, der sozusagen Stichwortgeber der ganzen Veranstaltung, der sagt ja auch, spricht auch ganz viel über Verhandlungen und über Details. Es geht dann um so ganz, ganz banale Dinge. Also zum Beispiel bei uns im Gropiusbau ist die Klimaanlage mit dem ersten und zweiten Stock ist das eine. Das heißt, wenn wir sie abschalten, dann muss auch jemand anders sie abschalten. Und das ist natürlich dann schwierig, auch mit so Leihverträgen und so weiter. Aber wir haben schon lokal, also die sogenannten Umluftvektoren, das ist sozusagen die lokale Klimaanlage in jedem Raum, die haben wir schon abgeschaltet. Und wir werden jetzt auch im nächsten Jahr dann nochmal Versuche machen zu so einer Intervallschaltung. Und das Licht, da war ich eigentlich erstaunt, also das Licht verbraucht ganz schön viel, also immer ein Drittel. Und das haben wir jetzt auch in einer Ausstellung gemacht, ohne Strom, ohne Videoprojektoren und diese ganzen Sachen, also sehr analoge Ausstellung. Auch wir haben Tanzaufführungen in so einem Aufführungsraum, so im zentralen Raum der Ausstellung, auch viele Vorträge zur Nachhaltigkeit und die laufen dann eben auch alle irgendwie ohne Beamer, ohne Scheinwerfer und so weiter ab. Also viele der Künstler haben eben auch so neue Versionen ihrer Arbeiten, also von diesen Aufführungsarbeiten entwickelt, die eben sozusagen unplugged funktionieren.
Und es werden weder Künstlerinnen noch Künstler noch Kunst per Flugzeug eingeflogen?
Genau, also wir haben einfach geguckt, was sind so die Verbräuche und natürlich sind das eben diese Reisen. Ne? Und dann haben wir auch, das war auch mit das Erste, also als Thomas Oberländer mich fragte, sage ich, naja gut, das ist, wenn man ein nachhaltiges Projekt machen will und das finde ich jetzt erstmal interessanter als ein Projekt über Nachhaltigkeit. Man kann natürlich beides miteinander verbinden, aber dass das Projekt erstmal irgendwie nachhaltiger ist als sonst, fand ich, war das Wichtigste. Und habe ich gesagt, der Berlin ist natürlich eine gute Stadt, weil eben viele Künstler auch hier leben. Und dass man guckt, wer ist eigentlich hier. Jetzt haben wir auch eine ganze Gruppe aus Paris, eben das Umfeld von Bruno Latour und Frédéric Aituati, die eben ganz unterschiedliche Gruppierungen von Menschen, die eben auch gesagt, wissenschaftliche Recherche zu diesen Fragen machen, irgendwie, wie können wir eigentlich anders mit der Erde leben. Die nennen das eben, wie landen wir auf der Erde? Und da gibt es auch einen Raum, wo die sind eben und auch ein ganz irgendwie simple, aber interessante Frage stellen, sozusagen, was braucht man eigentlich wirklich zum Leben? Also was ist sozusagen das Netzwerk, in dem Leben sich wirklich stattfindet? Also mein regionales oder lokales Netzwerk. Und ja, also so sind wir da hingekommen. Ja.
Herr Seeger, Sie selbst sind auch international gefeierter Künstler und Sie sind ja weniger bekannt für materielle Werke, also für Bilder oder Skulpturen im klassischen Sinne, sondern eben für genau diese konstruierten Situationen oder auch Erfahrungen, die das Publikum machen kann. Der Gropius-Bau, der wirbt an dieser Stelle mit dem schönen Spruch, stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Ausstellung und es wird immer jemand für Sie da sein. Also ich verstehe Sie richtig, dass es viel um diese Begegnungen geht. Ich würde gerne noch von Ihnen wissen, wie ernst ist es Ihnen eigentlich mit dieser Show? Also sollen wir da im Grunde erst in jedem Mal so ein paar Möglichkeiten kennenlernen oder stellt diese Show im Grunde richtig gehend politische Forderungen, wie Kunstausstellungen künftig laufen müssten?
Nein, ich denke, dass wir da vielleicht einen kleinen Beitrag leisten können. Also es geht auch so um ganz simple Sachen. Also zum Beispiel haben wir jetzt rausgefunden, wenn man zum Beispiel bei der Website, wenn man irgendwie jetzt keine Fotos benutzt, ja, dann ist das eben, ist das weniger Strom. Oder wir haben jetzt beim Drucken irgendwie einfarbig gedruckt und mit Algenfarbe. Und das sind so Sachen, die dann zum Beispiel die Grafikabteilung dann herausgefunden hat. Also jede Abteilung hat jetzt geguckt, was kann sie machen. Und sicher die Reisen, so, das wird sicher jetzt anders laufen danach. Ich glaube nicht, dass es jetzt so jetzt durchgezogen wird, wie wir es jetzt gemacht haben. Aber natürlich, diese Erfahrung steckt natürlich auch in den einzelnen Abteilungen dann in den Körpern. Ne? Und das Wissen ist auf einmal etwas angewachsen. Aber Forderungen stellen wir natürlich keine. Das ist auch nicht wirklich die Aufgabe einer Kulturinstitution, sondern ich glaube, versuchen einfach mal diesen Gewohnheitsbruch mal auch so richtig einzuüben. Und dann kann man sehen, wie sich die Gewohnheiten danach einpendeln. Aber jetzt war erstmal der Versuch, so wirklich die Gewohnheiten ein bisschen zu brechen. Und das ist gar nicht ohne. Also das ist dann erstmal so banal. Aber man merkt dann, viele Leute sind eben noch nie länger als 4 Stunden im Zug gesessen und können sich das nicht vorstellen, was ein Nachtzug ist oder so und wie man das eigentlich macht und so. Das hängt dann an ganz banalen Dingen, die eben auch, wo es da nicht so groß was zu theoretisieren gibt, sondern man muss es dann einfach mal machen und merken, ah ja, das ist irgendwie unangenehm, weil es dauert lang und ist aber irgendwie auch angenehm, weil man hat irgendwie Ruhe und man kann da gut arbeiten und so weiter. Und das sind so ganz banale Geschichten, aber ich glaube, die sind umso wirksamer.
Down to Earth, die Ausstellung und das sogenannte Unplugged-Programm, das läuft einen Monat lang, also noch bis zum 13. September im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Tino Seeger hat maßgeblich mit an dem Programm gearbeitet. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch. Danke für die Einladung und schönen Tag noch.
Ihnen auch. Der New Yorker Musiker, Künstler und Theoretiker DeForest Brown, der hat ein Konzeptalbum vorgelegt, das den gewaltsamen Tod George Floyds in den USA verarbeitet. Mein Kollege Hartwig Fenz, als großer Noise- und Musik-Aficionado, der bescheinigt diesem Album das wahrscheinlich Beste zu sein, was sich überhaupt künstlerisch mit dem gewaltsamen Tod von George Floyd auseinandersetzt. Warum? Das hören Sie in unserem zweiten Podcast aus der Kompressor-Redaktion. Abonnieren Sie uns zum Beispiel in der DLF-Audiothek, bei Spotify oder eben da, wo es Podcasts sonst so gibt.